Politik macht zurzeit ja nicht viel Spaß, ist aber durchaus unterhaltsam. Die USA und die Welt stellen sich auf eine zweite Amtszeit von Donald Trump ein. Und in Deutschland ist die Bundesregierung zerbrochen, liebevoll die Ampel genannt. Im Februar wird neu gewählt. Wo gibt es denn in dieser Lage noch Stabilität? Wo gibt es Kontinuität und Bürgernähe? In den Kommunen natürlich. Ist das so? Das frage ich drei Amtspersonen. Katja Dietrich, Oberbürgermeisterin von Weißwasser im Kreis Görlitz. Hendrik Balko, Bürgermeister der Gemeinde Boxberg, auch im Kreis Görlitz. Und Fred Marow, Bürgermeister von Guben in Südbrandenburg. Kommunen im Wandel, das ist unser Thema im Grünen Salon im Muskauer Park. Fred Marow, wir haben ja da auch einen Wahlkampf alle miterleben können, der ja sehr speziell gelaufen ist. Und wir hatten ja auch in Deutschland, in Brandenburg, Sachsen und in der Lausitz ja auch Wahlen dieses Jahr. Was hat Sie denn dieses Jahr bis hin zu dieser US-Wahl darüber gelehrt, wie Wahlen laufen? Nach welchen Kriterien, nach welchen Prämissen wählen die Leute? Was bewegt die Leute? Welche Erkenntnisse haben Sie daraus gezogen?
Ja, es scheint die Zeit der Populisten zu sein. Und da ist ja Trump letzten Endes der Vorreiter, Vordenker, möchte ich an der Stelle nicht sagen. Und es scheint vielmehr der Charakter oder das Haut drauf entscheidend zu sein, als vielmehr eine Ruhe, eine Besonnenheit, ein Umgang, eine Augenhöhe, die man hier wahren sollte. Und das ist das, was mich doch ein Stück weit bedrückt, was mir nicht Angst macht, aber was mich ernsthaft bedrückt, weil wenn ein Wahlplakat und ein Gesicht da drauf zweistellige Zahlen bringt, wenn ein Präsident wiedergewählt wird, der viele Dinge getan hat, die ein amerikanischer Präsident nicht machen sollte und dessen auch unwürdig ist, dann tut sich natürlich die Frage auf, warum passiert das? Und ich kann es eigentlich nur mit dem Argument begründen, dass die Menschen tatsächlich momentan so verunsichert sind, dass so eine Galionsfigur ein Stück weit gewählt wird, von dem man sich erhofft, dass es wieder ruhiger wird.
Diese Verunsicherung, Katja Dietrich, haben Sie die auch gespürt? Sie haben ja vor nicht allzu langer Zeit selber noch im Wahlkampf gestanden. Sie haben im zweiten Wahlgang gewonnen mit, wie viel waren es nochmal? Sie wissen es nicht. Aber Sie haben gewonnen, das ist das Entscheidende.
Genau.
Welche Emotionen haben Sie denn da feststellen können? Womit wurden Sie da konfrontiert? Und wie viel hatte das jetzt wirklich mit dem zu tun, was am Ort in der Stadt Weißwasser stattfindet?
Genau, also generell würde ich Ihnen zustimmen, dass ich auch hier und da besorgt bin. Ich muss aber sagen, dass in Weißwasser im Sommer wir doch ein positives Zeichen und einen Gegentrend gesetzt haben in dem Wahlkampf. Weil bei uns hatte ich ganz stark den Eindruck, das können vielleicht doch Bürgerinnen und Bürger später auch noch mal reflektieren, es ging um uns, es ging um die Themen der Stadt. Und wir haben es alle drei als Kandidaten geschafft, dort auch bei der Stadt zu bleiben und nichts anderes hineinzutragen, was ja oft passiert. Und das fand ich eine unheimliche Stärke. Und dass man bei uns gesehen hat, dass in zwei Wahlgängen zwei Frauen vorne gelegen haben und auch der Kandidat, der andere Lösungen anbietet und vielleicht nochmal eine andere Kommunikation hat, jeweils bei beiden Wahlen den dritten Platz gekriegt hat und dass auch gerade beim zweiten Mal die Zahlen eingebrochen sind, sodass man den Leuten eben doch nicht alles vorsetzen kann und dass das doch nie so ein Durchläufer ist. Da bin ich eigentlich sehr stolz auf unsere Einwohner und auch auf mich und meine Gegenmitkandidatin, dass wir doch die Themen und uns als Persönlichkeiten nach vorne gebracht haben und versucht haben, andere Lösungen und an die Themen so anzusprechen, dass sie lösbar sind und positiv sind. Und ein kleiner Hoffnungsschimmer vielleicht.
Ich muss vielleicht auch eine Sache einfügen an der Stelle, die ganz spannend ist für mich. Ich kenne Zeiten, die sind noch gar nicht so lange her, da hatte ich grundsätzlich nur mit männlichen Kollegen zu tun. Gerade auch in der Lausitzrunde in Spremberg, in Forst, das waren alles Männer, die dort
am Schalthebel
gesessen haben. Genau, aber mittlerweile ist es so, dass ich in der kleinen Lausitzrunde mit Frau Zuchold aus Welzow, Frau Taubenbeck aus Forst, Frau Antier aus Spremberg der einzige Mann bin. Nicht, dass ich deswegen Angst habe, aber es ist zumindest festzustellen, Frauen an die Macht, das ist kein loser Spruch mehr, das ist tatsächlich zumindest hier in der Lausitz Wahrheit.
Und der Landkreis Görlitz ist ja da Vorreiter. Ein Drittel der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen ist so eben ein Drittel, wie gesagt, weiblich.
Ja, das macht tatsächlich Hoffnung, weil Frauen an die Macht ist ein Thema, aber es fängt schon an mit Frauen in die Kommunalpolitik überhaupt. Ne? Da gibt es ja auch immer wieder Aktionen und Kampagnen, dass man das noch befördern möchte. Katja Dietrich, Sie haben ja beschrieben, dass das doch für Sie im Wahlkampf auch um kommunale Themen ging. Jetzt geben Sie mir doch mal eine Jobbeschreibung von Bürgermeisterin oder ich mach's mal anders. Was sind denn so die Erwartungen, die die Leute an Sie adressiert haben? Jetzt sind Sie gewählt, jetzt sind Sie seit einer Woche in der Knappen im Amt und was erwarten die Leute von Ihnen?
Also es ging auch dann zunehmend im Wahlkampf wirklich um zwei große Anliegen, muss man sagen. Das eine ist, so eine gewisse wirtschaftliche Zukunft neu aufzustellen. Also bei uns ist ja die Glasindustrie in 90er Jahren schon eingebrochen und jetzt zukünftig wird die Kohle wegbrechen und die Leute sind wirklich ein bisschen orientierungslos, wo unsere neue wirtschaftliche Identität liegt. Und das hat natürlich dann noch Auswirkungen auf andere Bereiche und da wünscht man sich irgendeinen Fahrplan, irgendein Ziel, irgendeinen Weg und ist gerade ja so ein bisschen verloren. Und das zweite Thema in der Stadt ist tatsächlich, was mich doch sehr überrascht hat, ist auch wirklich dieser Zusammenhalt, dass man es auch wirklich langsam echt überdrüssig ist, Leute streiten zu sehen, wo nichts rauskommt und dass die Bürger auch langsam verstehen, dass wir müssen wieder zusammenkommen, wir müssen uns wieder an den Tisch setzen, wir müssen wieder über die Sache reden, weil das ist kein Weg, das geht so einfach nie. Und jeder hat wirklich die Schnauze voll davon.
Ja, das ist interessant. Also es gibt einen Frust über den Streit oder sagen wir über die fruchtlose Auseinandersetzung. Beobachten Sie das in Boxberg auch? Worüber wird da gestritten? Boxberg ist ja, also auch für diejenigen, die es Boxberg vielleicht nicht kennen, Boxberg, das Kraftwerk Boxberg ist aber auf jeden Fall bekannt. Das größte Kohlekraftwerk der DDR ist es ja gewesen, nicht wahr? Und da sitzen Sie ja direkt im Schatten. Also worüber wird da gestritten?
Also es ist auch noch im Lausitzer Revier heute das größte Kraftwerk, also mit der höchsten installierten Leistung. Und Boxberg mit zwei Tagebauern und ein Kraftwerk, das gehört zur Geschichte dazu, mindestens seit den 60er Jahren. Das Kraftwerk ist jetzt über 50 Jahre mitten im Herzen und Arbeitgeber für alle Menschen. Die LEAG hat heute noch am Standort über 1700 Angestellte. Mit allen anderen drumherum kommen wir gut über die 2000 Arbeitsplätze, die vor Ort sind und eine Wertschöpfung von 500 Millionen Euro im Jahr. Und sicherlich werden die meisten sagen, die heute vielleicht 50, 60 sind, ich komme da noch schon irgendwie über die Runde, ich schaffe das noch bis zur Rente, aber gerade mal meine Generation oder alle, die jetzt vielleicht gerade mit der Ausbildung fertig sind oder die beginnen wollen, die fragen sich natürlich schon, macht es jetzt noch Sinn, Elektriker, Mechaniker und das alles zu lernen, zumal die Ausbildungswege immer weiter werden. Und was den Streit angeht, so ist das zumindest in unserem Gemeinderat immer sehr sachorientiert. Da kann ich eigentlich sehr glücklich sein, dass wir von Innerparteipolitik überhaupt nichts merken. Und wir immer dort eigentlich nach vorne denken. Und da bin ich eigentlich sehr dankbar, dass das in Boxberg so der Fall ist. Natürlich streiten wir oder sind verärgert, was so die größeren Themen dann angeht. Gerade wenn ich da an den Strukturwandel denke, was dann so Landes- oder Bundesthemen sind. Aber uns ist klar, dass wir gerade da bei uns im Gemeinderat, die 16 Leute, ja, da unsere Einflussmöglichkeiten vielleicht etwas begrenzt sind. Und wir da selber auf uns gucken müssen und selber Ideen entwickeln müssen.
Welche neue wirtschaftliche Identität kann eine Gemeinde wie Weißwasser, die so nah an so einem Kraftwerk ist, entwickeln?
Also ich sage mal, das Thema des Kohleausstiegs oder dass zumindest eines Tages damals Schluss ist, das weiß man ja schon seit 10, 20 Jahren. Also jedem ist eigentlich klar, und das denke ich auch hier in der Region, dass man nie, also es ist zwar unter der Lausitz noch für 200 Jahre Braunkohle da, aber jedem ist klar, irgendwo hat das Ganze auch eine Grenze und keiner will von uns die gesamte Lausitz noch umgraben. So war das eigentlich schon immer ein Thema und es ging ja immer bergauf, bergrunter, was gerade den Kraftwerksbau ging und Ausbau. Und ja, natürlich, wir als Kommune müssen sehen, dass wir natürlich mit der LEAG selber als größten Arbeitgeber immer wieder im Kontakt sind. Wir führen da regelmäßig Gespräche, schauen, wie man da auch unterstützen können, suchen Wege. Und ansonsten haben wir natürlich das Glück, dass die TU Chemnitz nach Boxberg kommen möchte, dass sich das sogenannte Carbon Lab Sachsen in Boxberg niederlassen wird, wo es darum geht, grünen Carbon zu erforschen.
Ein Leichtbauforschungszentrum.
Ganz genau.
Groß beworben vom Freistaat.
Genau. Und wir im Prinzip da die Hoffnung haben, mit dieser Forschungsanlage neue Akzente setzen zu können und neben dem Schwerpunkt Energie auch das Thema Leichtbau bespielen können. Und die Forschungsanlage ist eigentlich eine sehr interessante, denn sie gibt die Möglichkeit, wirklich für jedes Material Leichtbauthemen zu bespielen. Das heißt, egal ob jetzt der Sportartikelhersteller, der Flugzeugbauer, der Autobauer oder der Brückenbauer, was ja besonders vielleicht für uns auch in Zukunft immer wieder wichtiger wird, kann dort einen bestimmten Faden sich spinnen lassen. Und dieser kann dann für jede Firma genau konzipiert werden, hergestellt werden, erforscht werden. Und da hoffen wir natürlich, dass diese Firmen sich dann vielleicht auch in Boxberg oder der Region niederlassen und genau an ihrem Produkt in Boxberg und Umgebung arbeiten können, das weiterentwickeln können und ja, vielleicht hier in der Zukunft Produktionskapazitäten ausbauen können.
Was können denn diese Forschungseinrichtungen, von denen wir jetzt einige haben, in Ostsachsen, in Brandenburg auch, wirklich beitragen zu einer neuen wirtschaftlichen Identität, zu einer positiven Erzählung, die auch bei den Leuten ankommt?
Wir sind eher, gerade bei uns im Raum oben, eher eine Arbeiterregion. Waren das und sind das. Und ich glaube, da sind die Menschen auch sehr stolz drauf und ich auch sehr stolz drauf. Die Frage ist jetzt, wie man das eben mit dem, was sich neu entwickelt und den Unternehmen ja auch außerhalb der LEAG mit unserem Mittelstand noch besser verbinden kann, dort auch gerade angewandte Forschung und Praxisforschung eben aufsetzen kann, sodass wir das nutzen, was wir in der Region haben. Unsere drei guten Universitäten in Cottbus, Görlitz und Zittau, plus die LEAG als Großunternehmen und plus unseren Mittelstand, wie wir dort eben auch aus uns selber heraus weiter wachsen können und neue Wirtschaftsketten aufbauen können, zusammen auch mit der Forschung. Und das ist eine große Frage, auch Thema USA, also wie wir selbstständiger werden, was ja auch die neue Frage ist der EU, die sie beantworten muss, wie wir aus uns selber heraus wachsen und damit eben punkten und nicht so abhängig sind von anderen und uns auf uns selber verlassen mehr in Zukunft. Und damit hoffentlich durch die Forschungsmittel und durch die Forschungseinrichtungen Möglichkeit bekommen und das aber eben auch dann von uns gut gemanagt werden muss.
Fred Maro, das Thema Wirtschaft war ja bei den US-Wahlen, wie wir gelernt haben in der letzten Woche, also das hört man jetzt in allen Analysen, war eben doch das Entscheidende für viele Leute, gerade in den ländlichen Regionen dort. Und damit war jetzt nicht die große Wirtschaft gemeint, sondern schon die am Ort. Ne? Was ist mit meiner Fabrik? Was ist, wo kriege ich meinen Arbeitsplatz? Wie viel Geld habe ich am Ende im Portemonnaie? Und da sind wir ja dann jetzt recht schnell wieder bei der Kommunalpolitik. Was kann denn Kommunalpolitik, Politik in einer Stadt und in einer Region da wirklich tun, wenn es darum geht, Wirtschaft zu bekommen oder dieses Sorgen auch zu adressieren, die Leute damit ja äußern?
Bei Weißwasser ist es natürlich die Abhängigkeit vom Kraftwerk in Schwalde. Bei uns in Guben als Chemiestandort, als Chemiefaserstandort war es die Abhängigkeit von der chemischen Faserindustrie. Und ich werde ja konstatieren müssen, wahrscheinlich im Juni nächsten Jahres, dass von den ehemals 7.000 Beschäftigten in der Faserindustrie bei uns in Guben noch 110 Leute in dieser Branche arbeiten.
Das heißt, Sie haben da im Moment, wenn ich das richtig sehe, noch ein Unternehmen, das da aktiv ist in dieser Branche?
Ja, das ist Indorama, das ist das Herz des Industriegebiets gewesen, der vor 2 Wochen verkündet hat, dass er seine Produktion aus Deutschland nach Italien verlagert, weil das dort angeblich günstiger ist. Wenn man aber die Entscheidung von Indorama, die in Thailand sitzen, sieht, dann weiß man, das Werk in Belgien, Dänemark, Kanada, Portugal und auch in Deutschland geschlossen werden. Und wenn man dann aber sieht, dass die Anzahl der chemischen Garne von den Tonnagen her mindestens genauso groß ist wie vor 10 Jahren oder sogar steigend ist und man dahinter guckt, wo werden die denn jetzt hergestellt, die neuen Kapazitäten, dann kommt man schnell auf Indien, Thailand und China und dann weiß man, was hier schiefläuft. Insofern kann ich die Aussage von Frau Dietrich nur unterstützen. Wir müssen wirklich sehen, dass wir mehr Wertschöpfung bei uns A behalten und B auch neu schaffen, um diese Abhängigkeiten, die wir von ausländischen Entscheidungen haben, ein Stück weit zu minimieren.
Was bedeutet das denn, wenn so ein Arbeitgeber vor Ort
der ja auch schon eine ganze Weile da ist und jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt Tausende, aber vielleicht so knapp 200, wie hatten Sie gesagt, Leute beschäftigt, wenn der jetzt geht.
Ja, das bedeutet, dass die Anfänge einer Veränderung in Gruben, also Monokultur, chemische Faser hin zu neuer Ausrichtung. Wir haben ja nicht den Strukturwandel 1.0, wir haben den ja 2.0. Wir sind alle Wendekinder letzten Endes, haben das alles miterlebt und da sind die ersten 6.000 Arbeitsplätze in Gruben weggebrochen. Unabhängig von der Braunkohle, das kommt jetzt nochmal obendrauf. Das heißt, wir mussten uns mit diesen Veränderungen eigentlich immer auseinandersetzen. Und das war auch eine Aufgabe, die ich mir seit 10 Jahren auf die Fahnen geschrieben habe. Wir brauchen andere Produktionen im Industriegebiet, denn davon gibt's gar nicht so viel. Schwarze Pumpe, Premnitz, Schwarzheide, Schwedt, Gruben, mehr gibt's gar nicht, glaube ich, in Brandenburg. Und da hieß es dann, neue Wege gehen. Und das haben wir ja mit den Ansiedlungen von Bifi, mit der Absicht von Rocktech in Gruben zu investieren. Übrigens ein deutsch-kanadisches Joint Venture, was dort gegründet wurde. Also in Amerika ist auch nicht alles schlecht und Herr Trump wird auch nicht alles verhindern, was er davor hat. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich orientiert, dass man verlässliche Partner hat und dass man sich auch neuen Ufern widmet. Und seit wenigen Wochen wird die Bifi in Gruben hergestellt. Die offizielle Eröffnung wird demnächst stattfinden. Ich habe vor 6, 7 Jahren noch nie gedacht, dass wir in Gruben irgendwann mal der zweite Standort in Europa von Jack Links sein werden. Aber der sind wir jetzt. Und das war wie so eine Initialzündung. Denn als wir mit Bifi bekannt wurden, hat die Welt wahrgenommen, Gruben hat ein Industriegebiet. Vorher war es Schwarzheide und Schwarze Pumpe.
Was ist Ihr Goldstaub als Gemeinde? Sagen Sie es uns mal.
Sicherlich haben wir zum einen auch das große Industriegebiet. Also das Kraftwerk Boxberg umfasst ja 200 Hektar, wovon eigentlich nur die Hälfte bespielt wird. Also nur das ist ja der aktive Kraftwerksteil. Links und rechts daneben gibt es noch 1, 2 kleinere Betriebe, zum Beispiel ein Fensterhersteller und einige Zuliefererfirmen. Wir haben noch 1, 2 weitere Gewerbegebiete, wo zum Beispiel Maschinenbau herrscht oder Porenbetonwerk. Dort sind Möglichkeiten, sich zu erweitern. Ich denke mal, das ist ein großer Vorteil, dass wir mit 217 Quadratkilometer so groß wie Düsseldorf sind, aber halt nur 4.400 Einwohner haben. Das heißt, viel Platz, um sich zu erweitern. Und das würde ich natürlich gerne nutzen wollen. Und ich denke mal, unsere Bevölkerung ist auch noch offen für Industrieansiedlung. Wir haben mit Kollegen, beispielsweise im Görlitzer Raum, manchmal die Gespräche, dass die Leute sagen, der LKW-Verkehr, der reicht mir hier schon langsam. Und es gibt ja auch im Leipziger Raum Themen gehabt, wo die Bevölkerung gesagt hat, nee, eigentlich, es reicht uns an Industrie und es ist genug. Und ich denke mal, da sind wir hier in der Region offen für solche Themen. Wir sind offen für neue Ansiedlungen. Und ja, natürlich neben dem Thema der Industrie- und Gewerbegebiete haben wir natürlich noch im Herzen unserer Gemeinde den Bewalder See, der, denke ich mal,
sehr schöner See,
ja. Der viele Touristen anlockt, einen riesigen Strand dazu. Und wenn man dort im Strandkorb sitzt, kann man sicherlich manchmal dran denken, ach, ich bin hier gerade an der Ostsee, aber es sind dann doch kürzere Wege und man kann da wirklich schöne Nachmittage und Abende verbringen.
Na, das heißt, Sie haben ja schon ein bisschen was da, womit Sie auch jetzt so gedanklich disponieren können. Machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment, Herr Balko. Diese Flächen, die Sie ansprachen, da rund ums Kraftwerk, wenn Ihnen die LEAG diese Flächen jetzt einfach mal schenken würde und Sie könnten da machen, was Sie wollen. Schöne Vorstellung, oder? Mal angenommen, Sie würden die jetzt kriegen, Sie können dort machen, was Sie wollen und Sie könnten sich einfach alles mal da so hinstellen, wie Sie es gerne hätten. Was käme denn da am Ende raus?
Ja, also ich denke mal, wir sind ja da auch mit vielen, ob nun im Landkreis oder im sächsischen Wirtschaftsministerium, immer wieder im Gespräch gewesen. Und sicherlich
ist. Gehen wir mal davon aus, die wären dann mit allem einverstanden. Also was würden Sie sich wünschen?
Wenn es danach geht, wäre es natürlich eine größere Fläche, die über 100 Hektar ist, mit dem man wirklich große Industrie und große Firmen in die Region bringen kann. Damit wäre man wirklich im ganzen Freistaat Sachsen es gibt halt im Freistaat Sachsen keine großen Gewerbe- und Industrieflächen, die über 100 Hektar sind. Es gibt viele, wo man mal 5, mal 10, mal 15 Hektar hat. Da haben auch viele andere Vorteile, die direkt an der Autobahn sind. Aber wir haben da natürlich den Vorteil, dass Strom 24/7 vorhanden ist. Auch im Kraftwerk gibt es einen Gleisanschluss. Und ja, der Weg bis zur Autobahn ist ein bisschen kurz. Was das angeht, hätte ich mir da schon eine Anbindung gewünscht, die ja eigentlich im Strukturwandel vorgesehen war. Das wurde ja leider eingekürzt. Aber wie gesagt, wenn man dort all die ganzen Themen, was Waldausgleich und einfachere Lösung finden könnte, wäre das natürlich eine ganz tolle Sache.
Fred Marrow, wenn wir über das Wohnungsangebot sprechen und über das Freizeitangebot, dann kommen wir recht schnell zu dem Thema Demografie. Also dahinter steckt ja letztlich auch der Umstand, dass Städte wie Weißwasser oder eben auch Guben vor 40, 50 Jahren einfach auch mal größer waren. Jetzt sind Sie ja schon eine ganze Weile im Geschäft. Können Sie das mal so ein bisschen skizzieren? Wie hat man sich denn mit dem Wandel, also dem Wandel der Größe der Bevölkerung in der Kommune über die Jahre befasst? Und womit rechnet man denn da jetzt? Also sind wir immer noch, ist Schrumpfung noch das große Thema oder wo stehen wir da?
Ist noch das große Thema und Gubeneigen ist ja die Tatsache, dass wir seit 1945 damit leben müssen, dass unsere Stadt ja nur noch 180 Grad hat. Die andere Hälfte ist ja in Polen. Das ist zunehmend nicht mehr so zu spüren.
Also die andere Seite des Flusses.
Die andere Seite des Flusses, genau. Von der Neiße, noch nicht der Oder. Und das ist zunehmend zu spüren. Und bei jeder Entscheidung, die man trifft, muss man das auch immer ein Stück weit berücksichtigen. Der Nachteil wird aber zunehmend zum Vorteil. Jetzt zum Thema Demografie. Ja, es ist tatsächlich so, 52 Jahre ist unser Durchschnittsalter. In Gubin ist es 47, also deutlich günstiger. Hier ist es so, dass ich den Vorteil hatte, dass 1993 unser damaliger Landrat Neuhaus im Kreis Guben vor der Zusammenlegung der vier Landkreise einen Gutachtenauftrag gegeben hat, Prognos, die uns testiert haben auf 1000 Einwohner genau, dass das eintritt, was jetzt passiert ist.
Wow.
Das Gutachten ist nie in die Öffentlichkeit gekommen. Die hätten uns damals geteert und gefedert und aus der Stadt gejagt, wenn wir das veröffentlicht hätten, dass wir mal tatsächlich bei 16.000 Einwohnern landen wären. Aber ich konnte bei jeder Entscheidung, die wir in der Zukunft getroffen haben, war das Gutachten immer im Hinterkopf. Das war ein Riesenvorteil und einige haben den Kopf geschüttelt und was tickt der noch richtig, was der da so erzählt. Aber das war eben der Vorteil, den ich hatte. Und deshalb, wir haben zwei Grundschulen, wir haben eine erweiterte Schule, wir haben ein Gymnasium, also alles, was Brandenburg an Bildung bietet, außer einer Uni, haben wir eigentlich in Guben vorrätig. Und jetzt gilt es nicht bloß die Musikschule und die Bibliothek und die Museen zu erhalten, sondern es geht auch darum, dass die Schulen natürlich attraktiv sind. An einer Schule haben wir es geschafft. Die zweite Schule sammle ich seit 8 Jahren, versuche ich Fördermittel einzusammeln, um diese Schule zu verbessern, die Situation dort zu verbessern. Das ist eine alte Fabrik, da muss ein Anbau ran, da muss auch Bildung richtig Geld kosten oder wird auch Bildung Geld kosten. Und die Aussagen heute vom Ministerpräsidenten bei uns in Frankfurt-Oder waren nicht rosig für die Zukunft, was die Finanzausstattung betrifft. Und trotzdem werden wir bestimmt ein Modell finden, vielleicht auch mit Privaten zusammen diese Schule hinzubekommen. Und dann haben wir, glaube ich, einen guten Besatz, was wir dort haben. Und was das Durchschnittsalter betrifft und die Einwohner betrifft und die Kinder und die Jugendlichen betrifft, haben wir ja verschiedene Initiativen gestartet. Wir haben die Rückkehrinitiative gestartet. Ich war in Dresden in der Gubener Community. 46 ehemalige Gubener saßen dort um mich rum. Und ich habe gesagt, kommt ihr noch mal zurück? Und nachdem 8 Mann gesagt haben, nein, 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 der 9. hat gesagt, doch, ich komme zurück, wenn das und das stimmt. Der ist mittlerweile zurückgekommen, also hat sich der Besuch in Dresden schon gelohnt. Das Gleiche habe ich in Berlin gemacht, in Greifswald. Jetzt haben wir eine neue Initiative gestartet, Gut Wohnen. Das heißt, für 50 Euro in der Woche Betriebskosten konnte aus ganz Deutschland oder aus aller Welt, Herren Länder, Menschen in Guben wohnen, sich 14 Tage lang die Stadt angucken. Es war ein Gegenwert, der mehr symbolisch war, ein Praktikum im Betrieb oder eine Fotografenfamilie war da, die haben gesagt, wir machen eine Bilderserie über die Neiße, diesseits und jenseits, also auf deutscher und auf polnischer Seite. Also das war der Gegenwert, den wir dort bekommen haben und da sind wir so bekannt geworden mit dieser Initiative, die wir gar nicht erfunden haben, aber wir haben scheinbar gut vermarktet. Und das Schönste war, dass genau die Erste, die da von dieser Maßnahme Gebrauch gemacht hat, eine 38-jährige Berlinerin, mittlerweile in Guben eine Wohnung genommen hat, einen Job gefunden hat und aus Berlin raus ist.
Also man sieht, es lohnt sich da an jedem Einzelnen auch dran zu bleiben. Das finde ich sehr interessant. Aber ich würde trotzdem jetzt diese Frage mal an Sie alle drei stellen. Es bleibt ja der Umstand, dass sich jede Kommune hier in Ostsachsen und in Südbrandenburg letztlich damit befassen muss, dass über kurz oder lang weniger Leute da sein werden. Also da gibt es ja weniger Ausnahmen, die Prognosen
sind ja da ziemlich eindeutig. Und das muss ja auch nicht unbedingt immer ein großes Drama sein. Man könnte damit ja auch umgehen vielleicht. Aber wie schwer ist es denn eigentlich einer eigenen Bevölkerung, die gewohnt ist, dass man vor eben 40, 50 Jahren eben mal ein größerer Ort war, jetzt zu sagen, wir sind jetzt weniger, wir sind kleiner, aber wir kriegen jetzt hier trotzdem, es geht voran. Wie schwer ist es da, eine positive Erzählung zu platzieren und damit zu überzeugen?
Also so eine positive Erzählung zu finden, ist im ersten Schritt gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie es den Kollegen geht, aber also wir hatten die Möglichkeit genutzt und wir haben einen Projektmanager Demografie eingestellt, der sich wirklich um diese gesamten Themen kümmern soll und wollen da eigentlich die Wege der Digitalisierung nutzen. Einfaches Beispiel ist, dass wir sagen, für die Oma, die vielleicht demnächst 80 Jahre alt wird, die will im Dorfgemeinschaftshaus ihren Geburtstag feiern mit den Enkeln und, bekommt jetzt aber nicht den Weg zum Rathaus hin. Da soll es jetzt die Möglichkeit finden, da digitale Angebote zu machen, auch wenn dann vielleicht der Enkel das ausfüllen muss, aber zwischen 8 und 18 Uhr nie den Weg ins Rathaus findet, weil er vielleicht arbeitstätig ist. Wir überlegen, mit Themen der Mobilität das zu vereinfachen. Wir hatten vor ein paar Jahren den Bürgerbus gehabt, der wirklich jeden Ortsteil abgefahren ist, ins Zentrum von Boxberg gekommen ist, wo man zumindest die einfachen Wege wie Sparkasse, Fleischer, Arzt alles erledigen kann. Wir haben jetzt die Möglichkeit, zusammen mit der TU Dresden ein autonomes Fahrzeug zu haben in der Gemeinde, wo zumindest vom Bahnhof Klitten über die Ortschaft und bis zum See zwar nur mit 20 km/h, aber immerhin getestet werden kann. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man das erreichen kann. Das Thema Daseinsfürsorge an sich ist ja als Bürgermeister immer eine Riesenaufgabe. Und da zum Beispiel die Nahversorgung, alles was Lebensmittel angeht. Und da wollen wir zum Beispiel in Reichwalde zukünftig so einen 24-7-Markt eröffnen, wo man nur mit Chipkarte elektronisch einkaufen kann, weil der Netto, der Aldi und wie sie alle hießen, in die Dörfer nicht kommen. Aber natürlich viele immer das Problem haben, wie komme ich überhaupt noch, wenn ich älter bin, überhaupt zur Kaufhalle. Und da so eine Möglichkeiten zu suchen, zu finden, dass man da über digitale, elektronische, vollautomatische Geschäfte was anbieten kann, wird für die Zukunft ein Riesenfund sein und aber auch eine Möglichkeit sein.
Das heißt also, man ist auch so der Ort, wo dann Innovationen dieser Art stattfinden, wo sie ausprobiert werden und wo Leute das zum ersten Mal nutzen können mit genau. 20 km/h in dem selbstfahrenden Bus über die Dörfer zu fahren. Das klingt ja sehr positiv, aber trotzdem, Katja Dietrich, kann man mit dem simplen Umstand, dass man als Stadt kleiner wird, eine positive Erzählung verbinden. Also mit diesem Postwachstum ist ja gerade auch überhaupt gesellschaftlich ein großes Thema.
Naja gut, Postwachstum ist ja nochmal, damit ist ja nochmal was anderes gemeint, aber es ist eben genau, also Weißwasser steckt schon noch sehr stark in der quantitativen Diskussion als in der qualitativen Diskussion. Und das umzumünzen, aber auch das zu erklären, ich glaube, da bedarf es auch, ja, von uns, von mir, Anstrengungen. Und da braucht es eben so große Linien, die ich erkläre, die dann auch so Zukunftsbilder erzeugen, eben wie eine digitale Region. Oder wir haben ja auch Net Zero Valley. Und was bedeutet das? Was bedeutet das für uns alle? Auch zum Thema Wirtschaft, welche Wirtschaftsunternehmen, und dass ich dort auch eine ganz neue Zukunft, die eine Qualität hat, auch im ländlichen Raum zu wohnen, zu arbeiten, zu leben hat. Und da spielt, bin ich der gleichen Meinung, Digitalisierung eine Riesenrolle, weil wir eben mit den Menschen, die wir haben, so gut umgehen müssen, einsetzen. Also ich brauche keine Kassiererin. Das kann ich heutzutage anders lösen. Ich brauche die Kassiererin, aber vielleicht wo ich wirklich einen Menschen brauche, in einer Arbeitswelt, die ich nicht von einer Maschine ersetzen kann. Und wie wir uns da gerade im ländlichen Raum, weil für uns Digitalisierung eigentlich noch einen viel höheren Stellenwert hat, viel wichtiger ist, finde ich, als in der Stadt, wo Wege nochmal anders sind, und dass das für uns eigentlich ein riesengroßer Vorteil und ein riesen Sprung sein könnte, und wie man den noch mehr zusammendenkt und noch das ganze Thema ÖPNV und wie heißt das, ohne Person,
autonom.
Autonomes. Und auch in der Schiene. Also ich frage mich, wieso wir das in Deutschland nie haben, und ich frage mich, wieso wir das in unserer Region nie haben, dass wir Menschen immer noch verschwenden in Berufen, die wir eigentlich digital lösen können und die nie eher dafür einsetzen, wo wir wirklich Menschen wollen, in anderen Berufen, wo es um Gesundheit, um Pflege, um Sachen geht, wo wir auch Menschen sehen wollen. Und dass wir uns dort in ganz großen Erzählungen anders aufstellen, das hätte ich mir auch so ein bisschen vom Strukturwandel gewünscht, als größere gemeinsame Linien. Und da fällt mir immer wieder der Spruch aus der DDR ein, überholen ohne einzuholen, dass man dort eben drei Schritte nach vorne geht und dass dafür eigentlich das Geld da ist und dass wir da eigentlich die Chance nutzen in diesen Jahren.
Na, das ist ja noch möglich, denn der Strukturwandel läuft ja zumindest offiziell jetzt noch bis zum Jahr 2038. Fred Maro, was kann denn der Vorteil sein, den eine Stadt mit 14.000 Einwohnern hat gegenüber 30.000, die Guben vielleicht mal hatte?
Oder? Ja, man muss vielleicht mal einsehen, ich habe von 180 Grad gesprochen, also bei allem, was ich jetzt in der Infrastruktur bedenke, denke ich immer für über 30.000, das heißt für Gubin mit und die Gubiner für uns mit. Das muss man einfach zu einer Monatszahl sagen, die wir dort haben. Vielleicht nochmal zu den Dingen, was kann man Positives dort rüberbringen? Ich glaube, das fängt damit an, dass die Lausitz sich positiv vermarkten muss. Da gibt es Ansätze, auch im Rahmen des Strukturwandels, Kassel-Lausitz, da mag man zu stehen, wie man will, aber es ist der Versuch, die Lausitz über den Tellerrand hinaus bekannt zu machen.
Das ist die Imagekampagne, die das Land Brandenburg für die Lausitz initiiert hat.
Genau, und das ist das eine, das kann man sicherlich professionalisieren und wie auch immer, aber was nutzt das Ganze, wenn wir nicht tatsächlich von innen heraus davon überzeugt sind? Und ich will das an zwei, drei Beispielen klar machen. Zum einen, ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir noch zwei Grundschulen haben. Wir hatten, glaube ich, 7 oder 9 insgesamt gehabt. Eine Grundschule hat 20 Jahre lang wirklich im Dornröschenschlaf. Kann man sich wirklich so vorstellen, ein großes Buschwerk drumherum, das Gebäude war kaum noch zu sehen. Da hatte ich vor 6 Jahren mal den Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft beauftragt, sage ich, Sie sind jetzt persönlich dafür verantwortlich, dass sich dieses Gebäude hier entwickelt. Ich will hier ein Pflegefachzentrum machen für ältere Menschen, weil der Bedarf steigen wird und weil der Bedarf da ist. Haben wir in diesem Jahr eingeweiht. Aus der Schule ist ein Pflegefachzentrum geworden mit einem modernen Anbau, gerade auch für Menschen, die an Demenz erkrankt sind und. Und das war sicherlich eine Ironie des Schicksals oder wie auch immer, dass die ersten beiden, die eingezogen sind, auch Schülerinnen gewesen sind in dieser Schule. Dort, wo sie gelernt haben, werden sie jetzt auch ihren Lebensabend verbringen. Das heißt, man muss auch da als Kommune ein Stück weit umdenken und einfach auch ein bisschen Optimismus verbreiten und sagen, guck mal, die Schule ist nicht mehr im Dornröschenschlaf, sie ist jetzt ein Pflegefachzentrum und viele, viele ältere Menschen werden dort, vielleicht ich auch, irgendwann ihren Lebensabend verbringen. Das nächste ist, das ist, glaube ich, nicht gubentypisch oder spezifisch, aber es ist da. Als Bifi nach Guben gekommen ist, wir haben so viele Ansiedlungsabsichten gehabt, wir haben schon gefeiert, da siedelt sich jemand an, der war dann irgendwann verschwunden. Und dann haben natürlich die Menschen zunächst den Glauben an die Wende verloren, weil die blühenden Landschaften kamen nicht so schnell wie gedacht. Und das Zweite war dann so, jetzt kam wieder ein Investor. So, und jetzt, als dann Bifi spruchreif wurde, ich habe das 1,5 Jahre in der Verwaltung unter dem Decknamen Hinkelstein, das war der Projektname damals, damit ja keiner drauf kommt, dass das Bifi dahinter ist, auch wirklich geheim gehalten, kann man fast sagen, 4 Leute waren eingeweiht. Und dann habe ich es verkündet im Stadtrat, wir mussten dann das Grundstück verkaufen und, dann wurde es öffentlich. Und dann am nächsten Tisch, wo ich gesessen habe, ja, Maro, ist ja schön, dass wir wieder im Gespräch sind, aber das wird doch sowieso nichts. Sag ich, abwarten, diesmal bin ich optimistisch, das wird schon. So, dann war Bewegung auf der Baustelle, wurden Erdarbeiten, da wurden die Kröten abgesammelt, da sind Menschen mit Plastereimern durch die Gegend gerannt. Ja, Maro, das ist alles, aber das wird doch sowieso nichts. So, dann oh, plötzlich ging der Hochbau los. Naja, aber der Hochbau sagt noch gar nichts. Wenn die Maschinen sind ja das Teure und wer weiß, ob das kommt. Und dann haben wir da einen Rohbau stehen und da ist keiner drin und der Investor haut wieder ab. Nee, der hat durchgezogen. Und ich wette, dass es immer noch einige in Guben gibt, die nicht daran glauben, dass Bifi tatsächlich da Würstchen herstellt, bis sie es nicht selbst gesehen haben. Aber ich glaube, diese eine Ansiedlung macht Hoffnung, wo man sagt, also es gibt trotzdem noch Menschen, die in Deutschland investieren, die in Deutschland Arbeitsplätze schaffen und das müssen wir ein Stück weit versuchen rüberzubringen und das ist, also du kannst nicht Bürgermeister sein, wenn du nicht gnadenlos optimistisch bist, sonst bist du fehl am Platz.
Sie hören den Muskauer Salon Talk. Wir reden über Kommunen, Städte, und Gemeinden und ihre Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Macher im Rathaus, das ist das Thema des 7. Muskauer Salon Talks. Mit dabei Fred Marow, Bürgermeister von Guben in Brandenburg, Katja Dietrich, Oberbürgermeisterin im sächsischen Weißwasser und Hendrik Balko, Bürgermeister der Gemeinde Boxberg, auch im Sachsen.
Das haben Sie schön gesagt, das greife ich gerne mal auf, Hendrik Balko, ganz einfach gesagt oder einfach gefragt. Was ist denn eigentlich so toll daran, Bürgermeister zu sein? Ich meine, wir reden viel auch so in letzter Zeit über kommunale Amtsträger, die es schwer haben, dass man letztlich auch für Bundespolitik, Weltpolitik immer irgendwie in Haft genommen wird, wenn dann wieder Wahlen anstehen. Wir reden auch über Anfeindungen gegen Bürgermeister, haben wir ja auch schon erlebt, haben einige schon erlebt. Das war ein großes Thema. Was ist so toll daran?
Ich wollte eigentlich nie meiner Heimat großartig den Rücken kehren. Ich war zwar 12 Jahre in Dresden arbeiten, aber das war einfach durch Studium notwendig geworden und war jedes Wochenende zu Hause. Also wo ich dann die Möglichkeit hatte, wieder zurückzukommen, habe ich die Chance ergriffen. Also was sicherlich ein Problem gewesen ist, mir war eigentlich relativ schnell klar, dass ich nach dem Abi studieren möchte. Und mir war klar, dass ich zum Studium woanders hin muss. Und das ist sicherlich auf der einen Seite eine gute Sache, dass man einfach mal rauskommt und was anderes sieht und andere Leute trifft. Aber es wäre halt für uns alle wichtig, dass man die Leute dann auch wieder einfangen kann. Und meistens ist ja das genau das Problem, wenn die Freunde und Kumpels erstmal vielleicht in Dresden, Berlin sich dort einen neuen Freundschaftskreis aufgebaut haben, vielleicht auch ein anderes Leben haben, die dann wieder zurückzubekommen in die Heimat, das ist nicht einfach. Und das ist dann zum Beispiel auch das Thema vom Wohnraum. Bei mir zum Beispiel in 18 Ortsteilen ist es ja sehr ländlich, dörflich geprägt. Und dann ist da halt nur der Wohnraum vielleicht im Elternhaus. So, und dann gibt es nicht die Möglichkeit, noch in irgendwelche Mehrfamilienwohnungen zu ziehen. Und ja, da muss halt was Attraktives her. Und da sehen wir für uns als Boxberg natürlich da die Chance, vielleicht Richtung See zu wachsen und da zukünftig attraktive Wohnungen anzubieten. Und das ist natürlich ja eine Riesenaufgabe.
Also überhaupt der Umstand, dass man da jetzt einen See hat, wo vorher der Tagebau war. Okay, klar, das klingt jetzt für uns in der Lausitz relativ logisch, aber was bedeutet das denn für so eine Gemeinde? Das heißt ja am Ende, diejenigen, die vorher da an der Tagebaukante waren und die sicherlich die allerschlechteste Wohnlage hatten, die sind jetzt am See. Also was heißt sowas für so einen Ort?
Naja, das ist natürlich eine riesengroße Entwicklung, die sich natürlich über Jahrzehnte entwickelt hat. Und das ist sicherlich eine ganz komische Sache, weil jeder kennt noch diesen Dreck, der da drinnen gewesen ist, wie es da ausgesehen hat beobachten können, wie es über viele Jahre geflutet wurde. Und für die Leute konnte es ja dann nie schnell genug gehen, endlich dort baden gehen zu können. Und das ist eigentlich eine große Freude und Dankbarkeit, dass man da wirklich über die Rekultivierung so tolle Highlights in der Region hat. Also wir haben ja auf der einen Seite, wie gesagt, den Findlingspark, auf der anderen Seite den Berwalder See. Das sind ja alles Highlights in der Rekultivierung, wie es auch nach dem Tagebau aussehen kann. Und da bin ich sehr dankbar, dass man da wirklich diese tollen Erholungsorte in der Gemeinde haben.
Sie haben gesagt, ja, die Jugend, die versucht man natürlich zu halten oder muss zusehen, dass sie wiederkommt, wenn sie sich die Welt angeschaut hat. Das ist ja ein großes Thema für alle Städte und Gemeinden hier oder für alle Regionen, auch nicht nur in der Lausitz. Bei der letzten Runde, die wir hier hatten, hat jemand gesagt, der Gemeinden berät, ja, also ich sage den Bürgermeistern immer, macht euren Kids die Jugend hier richtig geil. Also das ist ja sicherlich nachvollziehbar, aber es ist natürlich auch eine etwas unkonkrete Handlungsanweisung. Katja Dietrich, wie würden Sie das versuchen?
Also wir haben tatsächlich in den 6 Tagen, die ich immer bin, auch schon darüber gesprochen. Und ich hatte auch schon ein Meeting mit dem Kinder- und Jugendring, eben wie man Kinder und Jugendliche einbinden kann, was ja bei uns gerade wahnsinnig passiert und in einer wahnsinnigen Dynamik in die Entwicklung, in die Stadtentwicklung, in die Gemeindeentwicklung, weil eben gerade bei uns dynamische Zeiten sind und wie ich die dadurch auch binden kann, weil sie halt in ihrer Jugend dann was erfahren haben, dass sie was mitgestalten können, dass sie gehört wurden und dass sie Teil einer Veränderung waren und dann nochmal vielleicht
nochmal einen stärkeren Bezug haben und ich so ein Element des Nicht-Gehen-Lassens oder ein Argument mehr habe, dass man zurückkommt.
Wie viel Veränderung kann man denn eigentlich den Menschen in einer Stadt oder den Menschen im ländlichen Raum zumuten? Das war ja auch in diesen US-Wahlen ein bisschen ein Thema mit, hat man gemerkt. Ne? Also gerade viele Orte, um die es da am Ende ging, in diesen Swing States, haben ja eine ähnliche Historie wie die Lausitz auch, wo es mal Industrien gab, die jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr da sind oder kleiner sind. Was sind die Leute, was ist Ihre Erfahrung? Was sind die Leute da bereit, auch mitzumachen und trotzdem noch sich einen Optimismus, eine Zuversicht zu erhalten?
Ich glaube, wenn man eine ostdeutsche Vergangenheit hat, dann weiß man, dass das Schlimmste hinter uns liegt, hoffentlich. Das war die Zeit nach der Wende mit 27-28% Arbeitslosigkeit. Davon spricht ja heute gar keiner mehr. Insofern ist es sicherlich auch manchmal ganz gut, dass man daran erinnert, dass es eine schlimme Zeit gewesen ist, aus der wir auch rausgekommen sind, was einfach Mut machen muss und sagt, okay, das haben wir geschafft, dann schaffen wir jetzt den Strukturwandel auch. Das ist zwar sehr oberflächlich, fast eine Floskel, aber ich glaube, da steckt eine ganze Menge dahinter. Insofern, was kann man den Menschen zumuten? Ich glaube, es ist heute schwieriger als noch vor 10 Jahren, als der Krieg auf dieser Welt zumindest für uns ganz, ganz weit weg war, als das Problem mehr war, wo fliege ich nächstes Jahr in Urlaub und was kann ich noch an meinem Arbeitsplatz tun, damit es vielleicht noch besser wird, wie kann ich mich verändern? Das hat sich ja auch in den letzten 10 Jahren völlig geändert. Das heißt, die Menschen sind dem Grunde nach viel, viel mehr verunsichert, als es damals der Fall war. Und diese Unsicherheit, die überträgt sich natürlich auch ein Stück weit für mich auf die Kinder. Das ist nicht unbedingt ein Corona-Effekt, das ist eine andere Geschichte, das müssen Pädagogen beantworten. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir in den Rathäusern die Sicherheit, die wir in den letzten 30 Jahren gegeben haben, dass wir die auch fortsetzen. Wir sagen also, die große Politik ist das eine und die Landes- und die Bundespolitik ist auch das andere. Da kann man trefflich am Kaffeetisch drüber schimpfen, aber man darf es nicht auf die Kommune runterzoomen und sagen, die Probleme der Bundesregierung sind auch die Probleme der Kommune. Die verursachen sie manchmal mit, keine Frage, aber man muss wirklich lokal bleiben und sagen, was können wir in unserer Stadt tun, damit es den Menschen weiter gut oder möglichst noch besser geht. Das ist doch die Grundfrage, die ich mir jeden Tag stelle und an der ich jeden Tag versuche, ein Stück weit zu arbeiten mit meiner Mannschaft im Rathaus.
Da Sie die Wahlen so konkret angesprochen haben, ich habe noch mal geschaut, wie denn die Kommunalwahl bei Ihnen in Guben gelaufen ist. Die hatten wir ja dieses Jahr am 9. Juni. Da hatten Sie ein Wahlergebnis von 20% CDU, also Ihre eigene Partei, dann 36% AfD und SPD, FDP, Grüne, also das heißt die Parteien, die gerade im Bund regieren, sind alle unter 5% gelandet. Die Linke kam noch über 7%. Mal so gefragt, Herr Maro, was wollte Ihnen denn Guben damit sagen?
Man muss auf der kommunalen Ebene immer bedenken, dass hinter jeder Partei oder jeder Wählergruppe Gesichter stehen. Menschen, die man jeden Tag auf der Straße treffen kann, mit denen man sich auch jeden Tag austauschen kann. Und deshalb ist es auch, glaube ich, in der Kommunalpolitik wesentlich einfacher, sich mit den Linken, seit 30 Jahren arbeite ich mit der linken Fraktion im Stadtrat oder auch mit der AfD, mittlerweile auch schon die zweite Legislatur, dass man sich mit denen auseinandersetzt. Wenn jemand Abteilungsleiter Handball ist, und der AfD nahesteht, dann mache ich trotzdem weiter Handball und unterhalte mich mit ihm und versuche, die Sportstätte zu verbessern und. Also das geht jetzt am Parteibuch als solches vorbei. Und das Kuriose war ja auch, als ich dann 2018 angetreten bin als Bürgermeister und auf den Wahlplakaten unten in der Ecke stand CDU, da haben mich nicht wenige angesprochen und gesagt, ja, sind der CDU, das wussten wir ja gar nicht. Da war ich schon, seit 94 bin ich in Guben. Da war ich schon eigentlich bekannt wie ein bunter Hund, aber es hat auch keinen am Ende interessiert, sondern man hat gewählt und gesagt, okay, das scheint derjenige zu sein, der die Stadt hier voranbringt. Also da muss man ganz einfach sehen, dass man wirklich die Wahlergebnisse sicherlich prozentual sieht und sie dann auch ins Verhältnis zum Land oder zum Bund setzt. Aber das ist eine reine Statistik. Die Menschen vor Ort, die Menschen in den Gemeinderäten, in den Stadtverordnetenversammlungen sind auch die, die gestern noch so oder so gewählt haben, gedacht haben. Und mit denen muss man ganz einfach versuchen, klarzukommen. Und ich habe vorige Woche Mittwoch, das war ja ein schwarzer Tag für einige Menschen auf dieser Welt mit der Trump-Wahl und mit dem Knall in der Bundesregierung. Für Guben war es ein großer Tag, weil ich einen Doppelhaushalt 25-26 beschlossen bekommen habe. Der ist einstimmig beschlossen worden. Mit allen Stimmen mit allen Mehrheiten in der Stadtverordnetenversammlung. Das war für mich ein Tag, an den werde ich noch lange zurückdenken.
Wunderbar. Verraten Sie uns auch noch, wie groß der Haushalt ist?
Wir haben insgesamt 90 Millionen in den 2 Jahren Investitionen vor und haben jedes Jahr rund 32, 35 Millionen im ehemaligen Verwaltungshaushalt, so hieß das früher, also für das, was wir praktisch täglich verbrauchen.
90 Millionen mal zum Vergleich. Herr Balko, wie groß ist Ihr Haushalt? Wie viel haben Sie zur Verfügung?
Wir haben sogar im Haushalt so von 18, 20 Millionen.
Mhm. Und über wie viel davon können Sie ausgeben? Also wie viel davon ist freiwillig ausgebbar für Sie zum Gestalten?
Eigentlich tut sich die Gemeinde schon grundsätzlich fast nur noch auf die Pflichtaufgaben konzentrieren, weil wir eigentlich die Themen haben. Also wir haben die Problematik, dass wir auf der Insel eine geringe Einwohnerzahl haben, aber durch die Fläche, wie viele Gemeinden aus den letzten Jahrzehnten mit dazugekommen sind, die quasi in die Gemeinde Boxberg mit reingekommen sind, haben wir auch viele Aufgaben übernommen, viele Liegenschaften und wir haben über 100 Gebäude zu pflegen, 9 Feuerwehrgerätehäuser, 9 Jugendclubs. Das ist eine Vielzahl und die zumindest auf diesem Level zu halten, dass der Sanierungsstand immer größer wird, das ist schon eine Riesenaufgabe. Und ja, wir haben zum Beispiel mit unserer Schule, mit unserer Kita in den nächsten Jahren massiv Nachholbedarf. Unsere Aula beispielsweise von der Schule, die steht da seit den 70er Jahren und die sieht noch genauso aus. Also die hat noch genauso ihren DDR-Charme, ihre Holzoptik innen drinne, an der Außenfassade diese sorbische Frau mit Fliesenoptik.
Wir können sie uns alle vorstellen.
Und ja, aber es gibt halt keine Fördermittel für den Bereich, die sind alle geschlossen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kita neu bauen möchte, dann kostet die mich inzwischen 10 Millionen Euro. Und einfach mal 10 Millionen Euro ohne Eigenmittel, das funktioniert leider nicht. Gerade weil wir auch als sächsische Kommunen, aber Brandenburg ist ja das Gleiche, glaube ich, am doppischen Haushalt geknüpft sind und wir diese ganzen Abschreibungen jedes Jahr immer wieder erwirtschaften müssen. So, und deswegen allein bin ich halt verpflichtet, auf Fördermittel zurückzugreifen.
Das heißt also, die Gestaltungskraft der Kommunen kommt eben schnell auch so an ihre Grenzen, nämlich da, wo das Geld dann fehlt. Katja Dietrich, wie sieht das denn bei Ihnen so aus, wenn Sie jetzt, Sie sind jetzt frisch angetreten, Sie haben natürlich einiges an Ideen, Sachen, die Sie am besten gleich sofort angehen möchten. Große Vorstellungen hat man da sicherlich auch und jetzt gucken Sie in Ihre Kasse, wie viel bleibt denn da noch übrig von den großen Träumen?
Na, von den Träumen bleibt noch alles übrig. Die Frage ist dann, wie man die auf die Straße bringt und es ist tatsächlich so, dass die Lage sich bei uns noch mal verschärft hat über den Sommer, dadurch, dass wir jetzt eine Haushaltssperre auferlegt bekommen haben vor ein paar Wochen und das jetzt natürlich noch mal ja, ein zusätzlicher Kraftakt wird, dort mit der Verwaltung durchzugehen, wie wir uns fürs nächste Jahr erstmal aufstellen und wie wir uns dort wieder rausarbeiten und was wir mit unseren ganzen freiwilligen Leistungen machen, die uns ja alle, das sind ja die Sachen, die uns eigentlich so am Herzen liegen und was wir nach der Arbeit alle machen, wie wir das erstmal halten und wie wir dann ja die weiterentwickeln und auch so, dass wir dort die vielleicht anders aufstellen. Das wird hart.
Da sind wir auch gleich ja bei dem großen Thema, was sollte eigentlich eine Kommune, was sollte die öffentliche Hand überhaupt alles selber leisten? Was kann sie auch selber leisten? Ich habe heute eine Mitteilung gesehen, dass im Erzgebirge es eine Diskussion darüber gibt, dass die Gemeinde Oberwiesenthal die Fichtelberg-Schwebebahn verkauft hat an einen Investor mit der Begründung, klar, da gibt es viele gute Begründungen, warum man das macht. Der Investor kann das am Ende irgendwie besser machen, aber letztlich steckt dahinter ja auch, diese Bahn war lange kommunal betrieben und da muss man sich jetzt umgewöhnen. Fred Maro, solche Sachen kennen Sie ja sicherlich auch zuhauf. Wenn ich Sie jetzt frage, was ist denn wirklich die Aufgabe eines Bürgermeisters einer Gemeinde, gerade auch für solche Dinge, wo muss man da den Cut machen und sagen, also das ist irgendwie nicht mehr unseres?
Na, ich glaube, das ist ja in den Normen, sprich den Gesetzen und der Kommunalverfassung auch in Brandenburg und in Sachsen gleichermaßen ja festgeschrieben. Also wenn es um die Daseinsvorsorge geht, dann müssen wir als Kommunen einstehen. Wir müssen also sichern, dass Wasser versorgt wird, dass Abwasser entsorgt wird, dass Strom permanent in der Steckdose steht und dass wir Gas, Fernwärme in welcher Form auch immer ein Stück weit dann anbieten, damit die Wohnungen warm sind. Das sind so die Grundbedingungen, die eine Kommune erfüllen muss. Und alles, was darüber hinausgeht, wenn wir Straßen vorhalten, müssen wir die natürlich auch ein Stück weit instand halten. Also das ist dann aber immer noch top-down, wie man so schön sagt, was oben drauf kommt. Also diese vier Punkte, die ich vorhin genannt habe, die sind die Grundbedingungen, die wir erfüllen müssen. Und Sie haben vorhin, wenn ich 90 Millionen gesagt habe, hat mein Kollege Jan Boxberg das offen angesprochen. Also das Ganze geht natürlich nur, wenn Fördermittel da sind. Und da gibt es meiner Ansicht nach ein ganz einfaches Mittel. Wir machen in der Regel aus einem Euro 4 Euro an Investitionssumme. So, und da fragt man sich natürlich, wenn das Fördermittel sind, warum kommen sie denn nicht gleich bei der Kommune an? Das heißt, wenn man vielleicht auch den Mut hat, da ein Stück weit umzudenken und mehr Geld den Kommunen belässt oder den Kommunen übergibt, dann glaube ich, wissen wir schon, was wir zu tun haben. Wenn wir die vier Grundaufgaben erfüllen, dann sind wir, glaube ich, in der kommunalen Selbstverwaltung sehr wohl in der Lage zu entscheiden, was dann noch für uns möglich ist an Zutun. Und die zweite Sache ist natürlich, wenn ich jetzt die Diskussion beim Landkreis sehe, bei uns beim Spree-Neiße-Kreis, Kreisumlage, formal bleibt sie bei 42,5% die Kreisumlage, aber unterm Strich nimmt uns der kreisliche Kämmerer, wenn es so kommt, wieder 22,5 Millionen den Städten und Gemeinden aus ihren Kassen weg. Und jetzt ist es schon so, dass ich die gesamte Schlüsselzuweisung, die ich vom Land Brandenburg im Jahr bekomme, 1:1 an den Kreis weiterleite, weil das die Höhe der Kreisumlage ist. Und auch das ist für mich ein Fehler im System. Wir reden immer über die Lausitz, wir reden über Strukturwandel. Aber warum kommt denn keiner auf die Idee, dass wir die Region Lausitz auch dazu nutzen und die vier Kragenkreise rund um Cottbus, oder drei sind es ja formal, dass wir die drei Kragenkreise tatsächlich zusammentun, eine Region Lausitz bitten mit einer Regionverwaltung und einfach die Kreisverwaltung kappen, die auch permanent Personal immer wieder neu einstellen und das natürlich aus den Gemeinden über die Kreisumlage sich finanzieren lassen.
Sie hörten den Muskauer Salon Talk. Macher im Rathaus, das war unser Thema, unsere 7. Auflage. Zu Gast waren 2 Bürgermeister und eine Bürgermeisterin, alle 3 aus der Lausitz. Fred Marow aus Guben in Südbrandenburg und aus Ostsachsen Hendrik Balko, Bürgermeister von Boxberg, sowie Katja Dietrich, Oberbürgermeisterin von Weißwasser. Zuständig für Schnitt und Aufnahme war Leo Schöning, Organisation Franziska Stölzel. Und mein Name ist Christine Keilholz. Bis zum nächsten Mal.